muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich. Was war das denn?
Das war Bas Bas. Wir brauchen Bärbel Bas, die Bundestagspräsidentin.
Ach, guck.
Die ehemalige Bundestagspräsidentin. Wir müssen ein bisschen in die Zukunft gucken oder irgendwann sind sie ja alle ehemalige.
Das ist so. Und das war die konstituierende Sitzung?
Ich glaube, das ist irgendeine Sitzung. Einfach Eröffnung. Irgendeine Sitzungsform.
Auf jeden Fall, wir sitzen ja auch.
So, dann.
Gut. Du hast geladen, ich bin hier.
Dann nichts wie los.
Und
ja, ein historischer Augenblick. Wir sitzen vor unserer ersten Aufnahme.
Ja, ich bin ergriffen.
Ja, das erstaunt, aber erfreut mich sehr.
Ja.
Wir wissen auch noch nicht ganz genau, was wir hier tun. Das wird sich auch im Laufe der Zeit erst klären.
Ja, oder nicht ändern.
Ja, dann wird es eine sehr kurze Geschichte. Aber wir tun das ja nicht aus reinem Selbstzweck oder Vergnügungssucht, sondern wir haben hier einen Auftrag.
Ich bin eben fest davon überzeugt, dass es um Deutschlands Zukunftswillen notwendig ist, was wir tun. Ich bin wirklich davon überzeugt, also wird es getan.
Hm. Ja, wenn der Kanzler der Herzen uns diesen Auftrag erteilt.
Ex-Kanzler der Ex-Herzen.
Ja, er hat relativ viele Exen.
Ja. Ja. Und ehemalige Frauen.
Ja, das Sendekonzept ist ja, ich sag mit Absicht Sendung, weil ich damit auch die ältere Generation abholen möchte.
An den Empfängern.
An den Empfängern und aus den, wie sagt man, Funkhäusern?
Ja.
Zurück in die Funkhäuser.
In die Rundfunkstationen.
Ja, das ist, glaube ich, noch früher.
Okay, naja. Sind auch ein paar dabei noch. Denken wir, so zielgruppenkonform denken.
Denken wir in Zielgruppen?
Ja, sicher.
Okay.
Ja.
Ich bin keine Zielgruppe.
Nee?
Nee. Ja. Habe ich mir überlegt. Aber ich bin mit einer...
Die Leute, die denken, sie sind nicht Zielgruppe, sind sowas von Zielgruppe.
Ach, du kommst gerade frisch aus so einem Marketing-Seminar, ne?
Ja, ja. Genau. Also, wenn du dich da schon mit befasst, ob du Zielgruppe sein könntest,
ja, dann
bist du besonders empfänglich für. Das ist überhaupt nicht Inhalt des Seminars gewesen, das behaupte ich jetzt einfach, weil das hat.
Ach so, schade.
Ja.
Habt ihr denn auch so diese ganzen Klassiker gemacht, so 4P-Modell und sowas?
Weiß ich nicht, habe irgendwann nicht mehr zugehört, aber Personas.
Habt ihr?
Ja.
Sehr, ja, sehr gut.
Es ist so witzig, sich Personas auszudenken.
Das stimmt.
Weil es durch einfach Stereotype sind, die man ja nicht mehr haben darf. Aber man sagt einfach, ja, das ist Hels. Hm? Und der ist genau in dieser kleinen Vorstadtwelt, in der ich ihn mir vorstelle. Und der hat zwei Kinder, junge Mädchen. Und der fährt genau dieses Auto und genau dieses Gehalt und fährt genau dahin in Urlaub.
Ich finde dieses Persona-Modell, das ist so ein kleines bisschen 90er, als man, ne, dieses ganze Agentur-Getue. Aber das hat mir tatsächlich immer geholfen, mir schlichtweg die Leute vorzustellen, an die man sich gerade wendet. Also insofern ist das schon, ob das nun belastbar ist, weiß ich nicht. Aber
nee, man muss sich davon verabschieden, dass Personas niemals rassistisch sind. Sie sind einfach sehr zynisch.
Okay.
Das ist doch in Ordnung.
So, das haben sie euch auch erzählt?
Haben sie es auch erzählt, ja.
Sehr gut. Auf jeden Fall, boah, pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Auf jeden Fall geht es dann ja darum, Trends rauszufinden. Mhm. Und wir sollen ja hier nicht darben.
Ja.
An den Endgeräten, ich öffne jetzt eine Packung Dubai-Schokolade. Das ist ein ehemaliger Trend.
Ja, schon vorbei.
Oder?
Ja.
Wir sind in den Endzügen.
Na, Dubai-Schokolade ist ja schon vorbei. Es gibt ja schon Dubai-Pizza und alles in Dubai.
Hast du denn schon mal Dubai-Schokolade gegessen?
Nein.
So, dann, ich traue mich das nicht weiter aufzumachen, es klebt jetzt schon.
Ja, und deswegen muss ich das machen?
Ja.
Ja.
Also Dubai-Schokolade ist nun mal so.
Meine Mitbewohner kleben auch tendenziell mehr als deine, deswegen bin ich Stand heute.
Meine kleben bestimmt auch, aber sie führen es nicht mehr so vor. Ich habe schon mal Dubai-Schokolade gegessen und muss sagen, ja, dass dieser Trend rasch wieder abebbt, ist auch nicht so schlecht. Also man muss dazu sagen, es ist Schokolade und da drin ist dieses türkische Engelshaar, was man eben aus diesen sehr, sehr süßen türkischen Süßigkeiten kennt. Das heißt süß mit in der Mitte noch mehr süß.
Und ich bin gar nicht so ein Süßer.
Ja, das mag in Dubai eine total coole Geschichte sein. Das habe ich dir aber mitgebracht, weil mir ein bisschen anhand dieser Dubai-Schokolade kam mir so ein bisschen die Erinnerung, die ich dann natürlich internetgestützt vertiefte, wie das mit Trends so ist. Also was es für wunderbare Trends gibt. Ich erzähl dir gleich ein paar aus meiner und auch aus deiner Kindheit. Nur mal so.
Das kann übrigens so bleiben, dass du mir ab und zu was mitbringst.
Gut. Sehr gern. Muss es denn Dubai-Schokolade sein? Nein, aus Kostengründen, sondern aus Geschmacksgründen. Denn ich bin sicher, in kürzester Zeit kostet das 49 Cent.
Ich bin wahnsinnig leicht
das Kilo
zu erfreuen.
Also okay, ja, das ist ja praktisch. Ja. Also Lidl und Aldi kassieren Abmahnung. Gerade ein aktueller Artikel. Der Importeur sagt nämlich, sie verkaufen keine echte Dubai-Schokolade. Echte Dubai-Schokolade gibt es eben nur aus Dubai, logisch. Die Firma Lind, die ist einer Abmahnung entgangen, weil sie jetzt eine neue Schokolade nach Dubai-Art.
Das Schnitzel, ja, das Wiener Schnitzel.
Genau, das ist das Wiener Schnitzel. Ich habe das auch kurz mal nachgeguckt, wie es denn, also was es da für Geschichten gibt. Das müsste dich ja an sich viel mehr triggern als Juristen, weil es da ja um schützenswerte Güter geht, Rechtsgüter.
Mein Ding.
Absolut, ja. Denke ich.
Ich halte es mit Elon Musks Patente, Patente sind für Loser.
Hat er gesagt. Mhm. Ach, der wird echt immer mehr zum Chinesen. Ja, also es gibt nämlich Herkunft und Herstellung. Das ist also ne, so Gattungsbegriffe. Sowas wie Thüringer Bratwurst muss aus Thüringen kommen, während Kassler nicht aus Kassel kommen muss.
Richtig. Und das Schwein auch nicht, was Kassler in sich trägt.
Höchstwahrscheinlich nicht, genau.
Im Iberico ist das schon wieder was anderes.
Ja, genau. Da gibt es ja auch welche, die da schwerst Wert drauf legen. Also du kannst zum Beispiel Tilsiter, ne? Der kommt nicht aus Tilsit, wie der Name vermuten lässt, sondern es ist Tilsiter Art. Allerdings ist Holsteiner Tilsiter dann wiederum, darf nur aus Holstein kommen. Wobei ich jetzt auch nicht den Satz je gehört habe, bringst du noch Tilsiter mit, aber Holsteiner Tilsiter muss es sein. Also das
wüsste ich auch in der Käsetheke, könnte man mal fragen. Aber Münchner Bier ist ja auch sowas Tolles.
Münchner Bier, genau, das ist ganz wichtig, weil sonst kommst du ja nicht aufs Oktoberfest.
Genau.
Na?
Und die Voraussetzung für Münchner Bier ist?
Baustätte in München.
Nee, in Tiefbrunnen.
Ach echt?
Mhm. Das okay. Ist das Ding, was die neunte, ich glaube Giesinger ist jetzt ja Münchner Bier, weil die brauchten diesen Tiefbrunnen,
okay.
Um an dieses Wasser zu kommen, um sich Münchner Brauerei oder Münchner Bier nennen zu können.
Ah.
Ob die jetzt auf dem Oktoberfest waren, weiß ich gar nicht, aber gibt es einen tollen Podcast drüber.
Verstehe ich. Und Herr Käfer hat eben kein Münchner Bier und muss deswegen auf der anderen Seite der
Champagner an Maximilian Krah ausschenken.
Maximilian Krah, genau. So, also Dubai-Schokolade. Wir haben Bilder gesehen, wie kurz nach dem Krieg Menschen stehen Schlange.
Ja, oder neues iPhone.
Genau, iPhone 1, 97, das wäre auch so ein Trend gewesen. Ich habe noch so ein
2007, Entschuldigung.
Was habe ich gesagt?
97.
2007,
ja.
Ja, ist richtig, genau. Ja. Genau.
Sonst hätte ja Dieter Eils dafür Werbung machen können.
Ich hatte so ein iPhone 1, ganz ohne Schlange stehen. Mein Vertragshändler bot es mir an und ich bin seitdem auf iPhone, sagt man das?
Ja.
Hattest du eine Zeit vor dem iPhone?
Ja.
Was denn? Wollte ich nämlich gerade sagen, das ist wie GH und Pelikan, wie du musst dich entscheiden, das ist religiös.
Ja. Und ich hatte noch ein T-Mobile MDA, ich weiß nicht wofür, MDA, Mobile Device.
Keine Ahnung,
das hatte so ein Aufklapp, es war aufklappbar und zwar längs aufklappbar. Also man hatte eine komplette Tastatur.
Ah, das kenne ich, genannt die Brotdose. Da war eine Tastatur drin.
Und ein Stift.
Weltklasse. Ja.
Da war ich richtig vorne im Studium.
Aber das trennt uns. Also Nokia, ich habe mir
lange. Bei den Jungs war ich vorne, bei den anderen nicht.
Ja, klar. Ja. Nee, aber.
Durch mein Leben.
Also, ne, das ist so wie katholisch und evangelisch. Ich hatte mir also auch immer vorgenommen, nicht mit den anderen zu reden und mit Nokia-Leuten wollte ich auch nicht. Das war natürlich Siemens.
Oh, ja, schön. Alcatel halt. Mein erstes Telefon war Alcatel One. Das war so ein Knochen mit wirklich noch einer massiven Antenne dran.
SEL Alcatel. Wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen, aber als Schüler war ich da immer Nachtwächter. Bei SEL Alcatel.
Ist das so?
Ja, Oh, nicht so schlecht.
Ich habe Faxgeräte gebaut.
Ja, das stimmt. Ich merke schon, also bei diesen Hypes, jeder macht da ja irgendwie mit. Ich sag mal, eins der, ein erster Hype, den ich mitgemacht hat, ist Monchichi. Ja, das, die kam so 77, 78 bei uns auf den Markt. Sagt dir das noch was, Monchichi?
Sehr viele Haare, sehr viele dunkle Haare, oder?
Sehr ja, weit Haare,
ins Gesicht rein und.
Genau, Haare ist jetzt irgendwie schwer, also die haben so ein Fell. Ja. Und dann gab es eben welche, die hatten oben so noch so einen Zopf, das waren die Mädchen, und es gab welche, die hatten keinen Zopf, und das waren die Jungs.
Aber wir waren noch in Ordnung.
Ja, und sie hatten keine Hose an, ich wollte es nochmal gesagt haben.
Und die waren noch in Ordnung.
In Bezug auf 2006. Zauberwürfel.
Weißt du noch, wie der Ball hieß von Goleo?
Nee, aber der konnte sprechen.
Mhm. Pille.
Okay.
Der hieß wirklich Pille.
Ja, ich überlege, ob das heute noch geht. Ich fand ja Goleo super. Ich fand auch die Diskussionen schwachsinnig, weil die Frage war, warum hat der Löwe keine Hose an? Also, die
Frage ist, warum hat der ein Trikot an?
Das ist eine Frage, aber warum hat der Löwe keine Hose an? Ich habe schon mal ein paar Löwen gesehen, die hatten alle keine Hose an.
Janosch, der Löwe mit der blauen Hose?
Aber Janosch, das ist...
Heißt der so, der Löwe mit der blauen Hose? Doch, den gibt's, glaube ich.
Ich halte da vieles für möglich. Das war so eine Tigerentenzeit, das hatten Klassenkameradinnen und deswegen war das für mich.
Verstehe ich. Gibt's aber tolle neue Aufnahmen von den...
Janosch ist so ein bisschen wie der kleine Prinz, weißt du? Ja, man sieht nur mit den Augen gut.
Es gibt neue Interpretationen, also neue Aufnahmen dazu. Also von? Gleiche Texte, aber neue Hörspiele.
Ja, oh, ja, das natürlich gibt es das. Es gibt von allem Neues. Es gibt ja auch neue Biene Maja, die eindeutig etwas schlanker geworden ist.
Ja. Body Shaming.
Ja.
Willi ist kein Stück schlauer geworden. Der ist immer noch komplett dämlich.
Die erste Folge Biene Maja, wusstest du, dass Willi sitzen geblieben ist, sozusagen?
Überrascht mich nicht.
Ja,
denn ach, der ist älter und dann ist er mit...
Ja, weil Biene Maja schlüpft erst und Willi ist schon da, weil er eben in der Bienenschule nicht alles gelernt hat.
Schade.
Ja.
So kann man sich kennengelernt. Wie schön.
Wo bist du denn eingestiegen, bei welchen Trends? Ich hätte noch ein paar im Angebot.
Ja.
Ü-Eier... Zauberwürfel, dafür bist du zu jung.
Zauberwürfel bin ich zu jung. Bei Ü-Eiern, Happy Hippos, die Hippos.
Ja.
Da war ich mit dabei und dann später die Schlümpfe. Aber diese Hippos waren so, das erinnere ich sehr aktiv.
Also ich habe das kurz mal nachgeguckt. Die Schlümpfe waren das erste. 1981 war der erste Schlumpf drin. Hm. Der sogenannte Nachtwächter-Schlumpf. Guck doch mal so aus, ob du den hast.
Ich habe die leider nicht mehr.
Ah. Bringt 12.000 Euro.
Deswegen habe ich sie nicht mehr.
Verstehe ich. Ja. Was ist mit Pokémon?
Er ging so an mir vorbei. Weiß nicht, ob ich da diese ein, zwei Jahre zu jung war. Aber auch die Serie und sowas habe ich nie geguckt. War mir nicht zu doof. Also ich kenne Pikachu. Und ich kenne Pummeluff. Hm. Das war's.
Dann gab es ja dieses Pokémon Go.
Ja. Ja, das gab's ja aber auch 2016 noch. Das weiß ich noch, wo ich angefangen habe.
Das 2018. Nein.
Oder 18. Das war relativ früh in meiner Karriere. Und habe ich mit meinem Studienkollegen in einem Büro, also nicht in einem räumlichen Büro, sondern in einer Bürogemeinschaft. Und ich bin dann irgendwann immer zu ihm ins Büro und habe da ein Pokémon gefangen.
Ja.
Und dann bin ich einmal ins falsche Büro und habe bei einem etwas, sagen wir mal, etablierteren Kollegen auch ein Pokémon gefangen. Es hat uns, es hat einen Status verfestigt, dass er mit mir nichts zu tun haben wollte. War gut.
2018 war das 1 Milliarde Downloads.
Das waren die Leute, die an der Straßenecke standen, weil da irgendwas war, ne? Eine Arena oder so.
Genau. Und das ist der Durchbruch der Powerbanks.
Ja, verstehe ich.
Weil die halt die ganze Zeit, das war ja so Augmented Reality, das heißt, da war die ganze Zeit der Bildschirm an. Und dann musste man halt Powerbanks haben.
18?
Ja.
Und hat es ja gar nicht so lange gedauert, dass man in öffentlichem Personennahverkehr sein Handy laden kann. So ging es relativ
vielleicht
schnell.
Deswegen.
Nur 5 Jahre.
Ja, ich habe, das war ja künstliche Verknappung, die hatten das vorher ausprobiert. Ingress hieß das. Da hatten die Engine konzipiert, programmiert und das war sozusagen der Beta-Test. Und da musste man zu eingeladen werden. Und ich habe einen Freund, der mich dazu eingeladen hat, weil der irgendwie in dieser Szene drin war. Und deswegen hatte ich dieses Ingress ein bisschen ausprobiert, weil das schon so ein bisschen das war immer geflüstert, dass das bei Zeiten was Großes wird und so. Und als es dann rauskam, waren es dann auch Tatsache die gleichen Portale und so. Das war schon relativ klar, dass das die Beta-Version war. Ich habe das dann noch mal so ein bisschen gemacht, weil ich diese Augmented Reality ganz lustig fand, aber irgendwie.
Ja, war irgendwie toll. Also kurz habe ich es nur gemacht. Ich bin aber nicht so addicted in Gaming. Also ich werde nicht schnell süchtig. Oh. Da musstest du ja schon
hinterher
sein.
Naja, entweder In-App-Käufe oder Tag und Nacht dabei sein, das Übliche, ja. Das war 2018 ein relativ großer Hype und wie gesagt, durch künstliche Verknappung. Richtig lustig fand ich, sagt dir Apple Clubhouse noch was?
Die App.
Ja.
Das war doch so, da konntest du irgendwelchen Leuten beim Sabbeln zuhören.
Ne? Ja, aber nur auf Einladung. Das war total exklusiv. Ja,
aber super schnell wieder vorbei.
Total. Das ging innerhalb von.
Das ging ja buff hoch.
Ja, und war auch so, ne? Total gehypt.
Ja. Ja, Clubhouse. Da habe ich nie selber mitgekriegt oder mitgemacht. Ich habe das nur, also als ich dann, ich bin bei sowas immer wirklich so mit einem Zeitversatz unterwegs.
Ja.
Als ich das dann machen wollte, gab es das schon nicht mehr.
Ja, ich kriegte irgendwann so eine Einladung. Das war aber auch eben, ich war da nicht First Mover und dann war es auch, ich guckte dann da rein und stellte fest, naja, dass ja Leute quackeln halt. Also dann kannst du dir Klaas und Joko halt auch auf der Plattform anhören, aber Ja, aber auch ein sehr, sehr schöner Hype. Sonst hätte ich noch zu bieten, wie gesagt, Zauberwürfel hatten wir, Bubble Tea.
Ja, ist wieder da.
Ist wieder da, ja. Genau. Ich sehe das auch immer häufiger.
Wahnsinn. Überall kommen diese, irgendwie muss da ja ein guter Nährboden sein in der Innenstadt. Macht's plopp, plopp, plopp.
Ja, aber also diese längst Kugeln. Ja nicht mehr auf dem Niveau, wie es.
Nee, aber das war wirklich ja überall, ne?
Ja.
Überall, ja, stimmt.
WM-Fahren 2006 hätte ich noch.
Mhm.
Das ist ja nun aber ein bisschen, also das war ja echt geplant. Also da hat ja jemand ernsthaft geordert.
Das stimmt. Das war das erste Mal, ne? Die Fahnen finde ich noch okay für die Scheiben, aber da so sich so ein Kondömchen über die Außenspiegel zu ziehen, ich finde da,
hör's auf. Und ich habe das Gefühl, seitdem wird es immer probiert, wenn eine EM und eine WM den nächsten Hype zu kriegen, aber der ist halt nicht da. Und dann 2010.
Vuvuzela.
Es ist einfach alles gleich. Sie tröten dieses fürchterliche Zeug. Also, für mich ist das ein Rauschzustand durch und durch, ja. Muss man sagen. Mal sehen, ob die Mexikaner auch in den Rausch hineinkommen. Die haben auf jeden Fall auch eine interessante Trainergeschichte.
Entschuldigung, ja. Klar, 2010 Vuvuzela.
Ja.
Ja. Gerd Delling.
Ja, und natürlich Günter Netzer.
Ja.
Auch ein ganz, ganz schlimmer Trend.
Boah, furchtbar. Das war wirklich dieses Grundgeräusch, ne?
Ja, und es war zur WM. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Südafrika in einem Stadion und dachte, nu, alles voll? 2 oder 3, die gab's schon, aber das war keineswegs beherrschend.
Ach so, die gab's aber schon. Also die gab's als.
Ja, die konntest du da auch kaufen irgendwo, aber so wie du Fahnen kaufen konntest oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, wenn in dem Stadion 2 oder 3 eine davon hatten, augenscheinlich haben die das auch da als Trend gehabt und keineswegs als Teil der Fußballkultur, was man uns immer erzählt hat.
Ich bin ja großer Fan von Blasinstrumenten im Stadion.
Ja.
Also von einem Blasinstrument im Stadion.
Nämlich eine Trompete.
Denn Trompete?
Ja.
Auf der Nord?
Ja.
In Gelsenkirchen?
Ja, ja,
ja. Der das
Attacke.
Hier, ja, genau. Man sehr genau hinhören, aber dann schreit das ganze Stadion Attacke. Der hat da irgendwie seine, was der auch immer da macht, seinen kurzen Einsatz und dann geht's los.
Der ist ja auch schön. Es gab in meiner frühen Jugend gab es so Tröten, die man augenscheinlich dem Hamburger Verkehrsverbund abgetrotzt hatte. Das sind nämlich die, mit denen diese Baustellen ankündigen. Also auf Baustellen ein Zug angekündigt wird.
Mit diese, ja, mit diese, Gas drunter. Diese,
ja, diese Zweiton. Mhm. Aber die sind irgendwie verschwunden.
Schade.
Sehr schade. Es gibt noch ewig viele Trends. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Also entweder ist es Verknappung oder es kommt eben sowas wie Fidget Spinner. Dass man sagt, wo kommt das denn jetzt her? Und dann konnte das keiner wirklich ahnen und deswegen sind die eine Zeit lang ausverkauft und dann sind sie alle wieder da und dann will aber auch keiner mehr.
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, also wir können jetzt philosophisch werden und den Unterschied zwischen Trend und Mode.
Ja.
Also Fidget Spinner, glaube ich, ist ziemlich modisch. So ist halt mal da, mal nicht. Ein Trend wäre für mich weiße Sneaker.
Mhm.
So, das, da, auch da bin ich sehr spät auf, drauf aufgestiegen.
Aber dann konsequent.
So, ich habe nichts anderes mehr. Der eine und den mehrfach. Und jetzt geht es ja wieder darum, wir können Herren nicht auch nochmal andere Schuhe tragen und so. Das ist ja, das wird da gegen den Trend gearbeitet. Das ist ja nur so ein richtiges Ding.
Ja, aber so ein Hype wird es dann ja erst, wenn dieser FOMO-Effekt hinzukommt. Also Fear of Missing Out.
Ja.
Dass du denkst, ich verpasse was.
Ja. Barber ist jetzt auch wieder ein absolut Hype. Absoluter Hype um Barber.
Barber, die alte Pferdedecke?
Ja.
Ach Gott.
Das verkündet selbst der Spiegel. Das sei jetzt ja das neue heiße Ding wieder. Und keiner weiß, vielleicht wissen Leute warum, aber...
Es kommt alles wieder. Mein absoluten, und damit will ich es dann auch bewenden lassen, mein absoluter Liebling-Hype in meiner Kindheit waren die Coca-Cola-Knibbelbilder.
Oh, kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Nein.
Eine wunderbare Geschichte. Ich ahnte das und habe deswegen auf diesem tragbaren Endgerät dir mal ein Foto davon mitgebracht.
Runde Bilder?
Ja, der Trick war, dass man die Innenseite der Deckel, dass man da diese Gummi, wie soll ich sagen, Isolations, weiß ich, Folie, Frischhalt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass man da diesen Teil, der heute reingeschweißt ist, rausknibbeln konnte. Und die konnte man sammeln. Und das fing an 82.
Es ist natürlich genial, weil mal gucken, was unter der nächsten ist.
Genau.
Verkaufsfördernd.
Und 84, jetzt teile ich mit, wie alt ich bin, das macht mir aber nichts. Da war ich 13 Jahre alt bei der Olympiade in Los Angeles, die in vielerlei Hinsicht eine gänzlich außerordentliche.
Ohne Russen, oder?
Ohne Russen, aber vor allen Dingen die Erfindung der modernen Olympischen Spiele. Also alles vermarktet, Coca-Cola Games, das war. So. Und dort gab es eben Knibbelbilder mit unseren Olympia-Helden. Und die wollte ich natürlich haben. In meinem Elternhaus gab es keine Cola zu trinken und das Taschengeld war knapp. Und ehrlich gesagt, so clever wie ich war auch der ein oder andere. Und deswegen ging man in die Leergutannahme des örtlichen Supermarktes und guckte, dass man da die Sachen rausknibbelte.
Verstehe ich.
Ja,
ist doch schön. Also ich würde jetzt gerne mal ein Pendant zur Jetztzeit. Also wo Kinder, Jugendliche sich aufmachen, um zu sammeln. Eigentlich eine schöne Sache. Einfach ist einfach schön. Ich hatte von Cola die Cola-Dosen mit den Bundesliga-Fahnen drauf.
Ja.
Das war so, hatte sehr viel VfL Bochum. Die kam immer wieder. Irgendwer nicht aufgepasst und immer die gleiche mitgebracht. Und es fehlte immer irgendwas Rautiges. War es Waldhof Mannheim oder so? Weil ich glaube, zweite Liga war auch dabei. Und die fehlte. Und die standen auf einem Brett über meiner Tür. Also ich habe über den Tür Sims habe ich dann so ein Brett hingehängt und da standen die ganzen drauf und ich habe die immer umgestellt, je nachdem, wie die Liga gerade stand. Das war schön.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Werbeagentur, Jung von Matt vielleicht, ich weiß es nicht, die haben so einen Raum, der so eingerichtet ist wie ihre Zielgruppe angeblich und dort geht man dann rein, um zu fühlen. So. Und zu der Zeit standen da bestimmt auch die Cola-Dosen.
Bestimmt. Die waren toll. Dann drehte man im Regal alle um und ja. Ein bisschen ist es ja, hat sich ja so dieses Panini-Album, obwohl jetzt diese Top, das war ja nix irgendwie.
Das war ziemlich am Mist.
Ja, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen, obwohl da auch noch nicht das Feuer übergesprungen ist auf die nächste Generation, da jetzt unbedingt, also man empfängt gerne die Tüten, macht die auch auf, hat aber nicht diesen Tausch. Also
du sprichst von deinen häuslichen.
Ja.
Okay.
Ja, Anverwandten.
Mich hat das auch ziemlich spät ernsthaft. Ja. Aber also das 90er-Album habe ich immer noch voll. Also habe ich voll.
Ich verstehe
und immer auch, noch zu Hause, so wollte ich sagen.
Ja, ich verstehe jetzt auch bei Top, dass das einfach nicht so ist, einfach nicht so cool, weil die sind auch.
Sie haben es aber auch übertrieben. Also da wird der zweite stellvertretende Zeugwart und so. Also das ist
zu viel.
Ich habe das irgendwann mal gelesen, wenn du das alleine sammeln würdest, würde das irgendwie 550 Euro kosten oder so.
Das ist zu viel. Aber so ein Harald Spörl gegen Chiriakos Forza zu tauschen oder Harry Koch, das war cool.
Ja, aber also ich mochte ja immer WM, EM nicht so, aber WM, weil das sehr, sehr coole Namen auch waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an den 90er-Spieler von Rumänien, ausgesprochen Marius Lakatusch, ist jetzt nicht so, aber geschrieben Marius Lakatus, fand ich sehr cool.
Centurio.
Ja.
Ja. Im Centurio, ist das bei dir auch sofort assoziiert mit Asterix?
Klar.
Ja. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört, der sich um Asterix und so weiter, das ist eine große französische Tradition mit den Comics und so weiter und auch die Obrigkeiten da hops zu nehmen.
Ja.
Dass es gar nicht die Römer sind, die eigentlich thematisiert werden, sondern die Deutschen in der Besatzungszeit.
Ja, ich habe diesen Podcast auch gehört, nicht zufällig, sondern du hast ihn mir empfohlen. Ja, und als ich das hörte, erinnerte ich mich, dass ich in der Schule, da war ich 6. Klasse oder irgendwie so etwas, wurde ein Klassenkamerad von unserem Englischlehrer erwischt, dass er unter der Bank ein Asterix-Comic las. Und er, so ein ganz eitler V, stolzierte dann nach vorne, nahm ihm also nun theatralisch das Heft ab und teilte mit, er könne das überhaupt nicht verstehen, wenn er nicht die Hintergründe des französisch-amerikanischen Konflikts nach dem Zweiten Weltkrieg durchdringen würde. Und das erzählte er irgendwie so einem 6-Klässler. Und schon damals, erstens, ich habe es mir gemerkt, und schon damals dachte ich mir, was für eine Vollpfeife.
Ja, ja. Aber wie häufig bei solchen französischen Comics oder Hauptcomics ist ja mehr drin, als man augenscheinlich wahrnimmt.
Kann ja sein, aber das ist mit Sicherheit auch das, was Uder so sich dabei auch gedacht hat. Und so, ja.
Und aus eigenem Erleben, ja. Also,
natürlich.
Das wegtun.
Und natürlich gibt es bei Tim und Struppi einen kolonialen Hintergrund.
Findest
und,
du? Im Kongo? Weiß ich nicht.
Ja. Es gibt einen Bann, der schon damals nicht veröffentlichungsfähig war. Tim im Sowjetland. Der ist dann später rausgekommen. Ja, das ist natürlich so, aber deswegen habe ich das doch trotzdem als Kind voller Begeisterung gelesen und das habe ich nicht verstanden. Das ist, also bei Tim und Struppi ist ein bisschen was anderes, wenn man sozusagen die negative Geschichte, die es überlagert, nicht versteht, ist ja scheiße. Aber wenn ich jetzt bei Asterix der Gallier im ersten Band nicht verstehe, dass es sich um Force du Frappe handelt, dann ist er auch scheißegal. Also
genau. Das ist ja die hohe Kunst daran, es tut ja nichts zur Sache.
Ja.
Und es macht einfach nur mehr Spaß. Überhaupt bei Büchern, die man als Eltern seinen Kindern vorliest, wenn das so auch für Erwachsene geschrieben ist, dass es nicht nur langweilig ist, sondern auch, wenn man sagt, ach ja, guck. Ja.
Ah ja.
Aber Tim und Struppi ist aber wirklich Teil, also geht ja diese Astrid Lindgren-Diskussion mit dem N-Wort, ne? Ist das nicht bei Pippi Langstrumpf irgendwie, dass
ja.
Das irgendwie anders?
Ja, der ist, um es mal deutlich zu sagen, in der Originalfassung ist der Mann was von Beruf?
Das weiß ich doch nicht.
Negerkönig.
Ja.
Also um es da mal ganz klar zu sagen, natürlich muss das geändert werden. Da gab es ja immer eine Diskussion, ob man da jetzt in ein Werk eingreift oder ähnliches. Aber das merken wir ja in ganz vielen Diskussionen, wo es um Sprache geht. Natürlich formt auch Sprache oder prägt das Bewusstsein. Und natürlich müssen solche Wörter entweder geändert werden oder dieses Buch ist einfach unlesbar oder unvorlesbar.
Ja, erstmal darf man ja nicht verkennen, dass es nicht automatisch, weil jemand das Wort in der Zeit benutzt hat, eine politische Gesinnung bedeutet. Das ist, kommt manchmal ein bisschen kurz, nur weil da jetzt das Wort drin steht, heißt das ja nicht automatisch, dass damit alles, was heute damit in Verbindung gebracht wird, auch gedacht wurde, sondern es war einfach erstmal ein Wort, das ist aber im Lichte der Zeit heute nicht mehr funktioniert und entweder geändert oder zumindest kenntlich gemacht werden muss, halte ich auch für vollständig richtig.
Ja, na klar. Wobei ich, also gerade bei diesem Wort, also man kann sagen, es ist nicht so negativ konnotiert wie heute, aber positiv war es noch auch nicht besetzt. Also das war nicht etwas besonders Tolles.
Ich war nicht dabei, aber es wird kein tolles Wort gewesen sein.
Ja.
Ist dir aufgefallen, dass bei sämtlichen Kindererzählungen, egal Buch, Hörspiel, der Bürgermeister ist immer der Böse? Also die Benjamin Blümchen, der Bürgermeister ist immer der Raffgierige, so und so.
Aber er ist auch auf der Blöde, also Obrigkeit, ja. Also ich glaube, das ist Pippi Langstrumpf-Erbe. Das sind ja alle Erwachsenen, deswegen gab es das offen gestanden bei uns zu Hause nicht. Weil alle Erwachsenen bei Pippi Langstrumpf sind doof oder wollen den Kindern Böses. Bis auf der Vater, der ist Outlaw. Okay. Ne? Da gibt's die Lehrerin, die sie zur Schule zwingen will, die Eltern von ihren Freundinnen, denen alles verbieten, die Polizisten, die sind beide viel zu dumm. Also jeder Erwachsene ist blöde.
Okay, das ja, aber Bürgermeister sind ganz häufig die Bösen, also nicht blöd, sondern die Bösen. Das ist der Gegner, der Antagonist. Muss man drauf achten. Mhm. Der Bürgermeister als Funktion ist nicht positiv besetzt. Dass danach Kinder überhaupt Bürgermeister
sind. Bis auf bei den Simpsons.
Ja, gut. Bürgermeister Quimby. Nee, genau, ja, der auch. Der ist ja einfach als korruptes, sexistisches Dreckschwein das dargestellt, weil sind offenbar Bürgermeister. Weiß ich nicht. Ist die Vorstellung von Comicschreibern.
Bei Kalle Blomqvist, das ist nun Astrid Lindgren, was ich als Kind auch immer toll fand, da gibt es auch gute Erwachsene. Da gibt es den Kommissar, an den man sich vertrauensvoll wenden kann.
Guck mal.
Genau wie bei TKKG. Ja. Kommissar Glockner. Kommissar Glockner.
Da machen wir mal was gesondert zu, glaube ich.
Ich fand neulich eine großartige Playliste Europa-Hörspiele. Mhm. Also
ja Hörverlag.
Ja, vor allen Dingen in früher Platten, Schallplatten. Also da schaffte man es, Winnetou 1 auf 2x20 Minuten zu pressen als Hörspiel. Die waren großartig. Und da gibt es eine Playlist und augenscheinlich fand der Europa-Verlag es angemessen, vor jeder Folge jetzt so ein Disclaimer zu stellen, dass die Sprache und auch zum Teil rassistische Sichtweisen und dass man, wenn man da empfindlich wäre, das doch bitte nicht hören möge.
Ja, wenn das dann hilft und wenn man sagt, wir müssen ja auch verstehen. Ich habe übrigens einen Auftrag von dir erfüllt.
Nämlich?
Ich habe ein Buch von Stefan Zweig gelesen.
Oh, sehr gut.
Ja.
Sternstunden der Menschheit.
Ja. Ich habe mir jetzt noch ein weiteres bestellt.
Ja.
Wo du gerade Sprache sagst. Jetzt unabhängig von Worten, die man, ne? Aber die Sprache.
Toll,
ist
oder?
Ist fantastisch.
Ja.
Ist anstrengend, weil man es einfach, aber es ist viel schöner.
Ja.
Es ist eine schöne, meist halt häufig auch viel knappere Beschreibung von Dingen und ich meine, schreib mal bitte ein Kapitel über, weiß ich nicht, die letzte Waterloo und er schafft das, das auf 12 Seiten zu bannen mit der Kernnachricht, wäre sein losgeschickter General, der die Preußen verfolgen sollte, entgegen seiner Weisung zurück aufs Schlachtfeld gekommen, wäre die Geschichte anders gelaufen. Das macht ihr heute. Heute werden das ja 300 Seiten Bücher. Es ist so auf den Punkt, so präzise, so knapp, herrlich. Tolle Sprache.
Absolut, deswegen liebe ich es auch so. Es ist ja nicht, ich will nicht sagen kontrafaktisch, aber es ist ja immer ein Aspekt rausgenommen, wo man sagt, ob das nun als großes Bild trägt, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht sein Anliegen.
Genau, bezieht es ja auf den Zeitpunkt, in dem eine Entscheidung getroffen wird oder eben nicht. Lenin steigt in Zug, ja, nein. Ne?
Genau, das ist im Grunde Geschichten aus der Geschichte, dieser Podcast. Ne, dass du sagst, ich erzähle die große Geschichte, indem ich eine winzige Geschichte erzähle. Das ist ja eigentlich
große Empfehlung.
Ja, absolut, absolut.
Große Empfehlung.
Ich bin wütend, traurig und enttäuscht.
Geht's um HSV?
Nein, da bin ich wie immer euphorisch. Ich kann es nur nicht immer so zeigen.
Ja.
Nein, da sind wir ja beide gehandicapt, das muss man ja sagen.
Ja.
Sollen wir jetzt hier die Klamotten vom Leib reißen und Schalke, Schalke brüllen oder was?
Das wäre ja die Alternative. Also nicht meine, aber deine.
Meine ist es, ja. Ja, obwohl die 1B-Variante ist auch Frank Rost, nämlich mit Werder Bremen. Das ist schon deutlich besser. Aber da komme ich ja um die Ecke her.
Ja.
Nee, aber tatsächlich.
Nein, ich aber nochmal. Also wütend, traurig und enttäuscht.
Ja.
Weil ich, also der geneigte Hörer, die Hörerin, die Hörenden können es nicht sehen, aber hier liegt ein großes Silbertablett und auf diesem Silbertablett liegt die Zahl 1984, die Knibbelbilder. Und du steigst einfach nicht ein.
Nee, war ja auch nicht. Nee. Das war Zufall, weil wir haben uns ja vorher kurz besprochen, was so zu erwarten ist, gerade bei der historischen ersten Folge. Und du sagtest irgendwas von 1984 Knibbelbilder und ich sag, aha. Ich habe den Spiegel gelesen von 1984. Ich steige mal drauf ein.
Sehr gut.
Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht. Und zwar die beiden Sachen, die mich in meinem Leben durchaus interessieren. Und das sind Autos und Fußball. Womit möchten wir anfangen?
Entscheide frei.
Richtig, Autos.
Sehr gut, ja.
Und zwar habe ich ein Stück mitgebracht, das Spiegel.
Hm.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, ich sei Jurist. Das ist auch so. Und deswegen hat mich das irgendwie angesprochen. Wie kam ich drauf? Ich habe irgendwas anderes gesucht und dann kam irgendwie ein Archivausschnitt eben aus dem Spiegel. Deswegen beide Sachen, die ich dir gerne vortragen möchte,
ich möchte
das mal versuchen, ob das funktioniert, sind aus dem Jahr 1984, was Stand heute 40 Jahre her ist.
Boah.
Möchte ich nur einmal so einordnen. Also für 40 Jahren haben...
Sag das doch nicht.
...sind folgende Dinge passiert. Unflotter Spaß. Ich will jetzt überlegen, ob ich die Unterüberschrift auch schon vorlese oder erst später. Ich glaube, ich mache es erst später. Wo wir über schöne Sprache sprechen,
ja,
sind doch, glaube ich, ganz gute
Reden Dinge wir über drin. Schöne Sprache und später noch über den Spiegel.
Ja, ja. Irgendwann im letzten Herbst war dem Wiesbadener Schnickschnackhändler Michael Berger aufgegangen, dass dem Emblem von BMW irgendetwas fehlt. Es wirkte so jungfräulich. Wenige Tage später brachte Bergers Firma Harlequin einen neuen Ideenkleber in den Handel. Im weiß-blauen BMW-Look und mit den Worten: Bums mal wieder. Oder? Der Aufkleber, Stückpreis 3 Mark, fand Anklang. BMW-Fahrer pappten sie an Heck oder Scheibe. Ein flotter Spaß, fand der Harlequin-Chef. So, was passiert jetzt in 100% der Fällen, wenn man so einen Quatsch in die Welt bringt? Warum steht das im Spiegel? Warum generiert es Aufmerksamkeit?
Es fanden nicht alle gut.
Ja, und das ist ja auch okay. Aber was macht man nicht, wenn man keine Aufmerksamkeit will? Richtig, man verklagt den Mann. Die Firma BMW hat den Herrn verklagt. Und zwar sind sie irgendwie...
Den Schnickschnackhändler. Den
Schnickschnackhändler.
Was für eine Berufsbezeichnung. Steht das auf seiner Visitenkarte?
Ja, nachher kommt noch eine zweite Bezeichnung. Ganz unten. Also, gucken. BMW-Chef Eberhard von Kühnheim fand den Spaß nicht so flott. Und nachdem ein BMW-Jux-Aufkleber in der Münchner BMW-Vorstandsetage von Hand zu Hand gegangen war, fand das Unternehmen durch den unzweideutig sexuellen Gag seine weltberühmte Marke verunglimpft. So, es kam dann beim Landgericht zu einem Prozess. Da steht es dann auch schon vor 3 Jahren war Klimbimberger bundesweit bekannt geworden, weil die Lufthansa gegen ihn einen Rechtsstreit um einen Lufthansa-Aufkleber angezettelt hatte, der 2 Kraniche in eindeutiger Pose zeigt.
Hä?
Gab's auch. Kopulierende Kraniche.
Ja, das, ich sag mal, sprachlich habe ich das schon verstanden. Ich versuchte mir das gerade bildlich vorzustellen, nicht wie das Kraniche tun. Das ist
üblich, so unter Vögeln, ja.
Hab ihn.
Ja.
Aber wie das mit dem Lufthansa-Logo? Aber zu dem Lufthansa-Logo nur ganz kurz. Ja. Als Kind flog ich selten, aber fuhr viel Auto.
Ja.
Und war deswegen fest davon überzeugt, dass das Lufthansa-Logo das gleiche ist wie das Zeichen der Raststätten. Also Messer und Gabel.
Da war es aber noch anders als heute, ne? Jetzt ist es ja...
Ja, im Kern bleibt es ja gleich.
Ja, man irgendwas mit hinten so diese Füße ran oder was.
Aber bleiben wir bei dem Klimbim-Händler.
Ja, so. Wir waren über bei schöner Sprache. Der Spiegel benutzt noch ein Wort, was ich ganz selten so ausgeschrieben habe sehen dürfen. Gleichwohl war nun die Verballhornung des BMW-Emblems den Juristen der Autowerke eine 17 Seiten lange Klageschrift wert. Die BMW-Kunden, so die Anwälte, müssten annehmen, dass sich BMW mit der Erklärung Bums mal wieder identifiziert. Wenn aber der unbefangene Betrachter des Aufklebers annehme, dass BMW so etwas jetzt nötig habe, werde sich das geschäftsschädigend auswirken. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, oder? Gar nicht.
Aber also das war ja insgesamt die Zeit der Aufkleber. Ich erinnere mich da sehr gern dran, weil ich war ein Aufklebersammler, ein Aufkleberjäger und hatte eine ganze Schublade da voll davon.
Aber den nicht?
Nee, es ging um kostenlose. Ich hatte ja also abgesehen davon.
3 Mark.
3 Mark, 1,50
ja.
Und in Schilling, so. Also das war schon viel Geld.
Korinth.
Ja, das. Ja.
Durch 7 immer Schilling.
Genau. Lehrer kenne ich noch, das sind nicht mal 1000.
Ne? Ja.
Nee, mal 1000, immer mal 1000.
Okay. Heute auch nicht mehr. Die türkische zumindest nicht.
Türkische Lehrer, nee, das weiß ich natürlich nicht. Ich war bei der italienischen, ja. Nee, aber also, ja, ich erinnere mich auch beispielsweise daran, dass, also solches ein Bums mal wieder, um Gottes Willen, abgesehen davon, als das kam, wusste ich ehrlich gesagt nicht, was dieses Wort bedeutete. Ja, wir hatten einen Schulbus, in dem ich zur Schule gefahren wurde, in den Kindergarten und dann auch in den ersten zwei Schule. Und dieser Schulbus war ein Bulli. Also ein Bulli, nur mal so das Konzept, war ja ein Lieferwagen, den sie leer gemacht hatten und dann Bänke reingeschraubt.
Behelfsmäßig, ja.
Ja. Und das wurde dann jetzt zum Verkaufsschlager und so. Ein Bulli, über solch ein Bulli verfügte meine Schule. Und der wurde morgens einfach mit Kindern voll gemacht. Also Tür auf und dann. Also
japanisch voll?
Japanisch voll, aber die Menge war ja klar. Man wusste ja, wie viel man abholt. Aber die Sitzordnung war nicht vorhanden, weil es über Tische und Bänke ohne Tische ging. Denn wir waren selbstverständlich nicht angeschnallt und Kindersitze und so, sowas gab es alles gar nicht. Ja. Und ja, die tapfere Frau Rehag, die auch schon länger nicht mehr auf diesem Ehrenrund weilen dürfte, deren Erziehungsmethode war, die wollte einfach nicht, dass wir verunfallten. Und die griff immer das, die eine Hand am Lenkrad und die andere dann wahllos nach hinten.
Irgendeiner war da schon.
Irgendeiner war da. Und dort in diesem Bus erzählte mir ein Klassenkamerad, dass BMW in Wirklichkeit die Abkürzung ist für Busen müssen wackeln. Wahnsinn. Ich habe dieses Geheimnis in meinem Herzen getragen, denn wenn ich das zu Hause erzählt hätte, da wäre aber wirklich was los gewesen. Ja,
kann ich mir vorstellen. Das kann ich so nicht. Ich kenne bei Mercedes weggeworfen. Das war, hat man sich bei mir erzählt.
Ja. Ja, das ist sehr lustig.
Ja,
diese Aufkleber, da wollte ich noch. Ich hatte also, wie gesagt, diese Aufkleber, weil es ganz viele Firmen und Marken, Brands gab. Und dort ging man in die Läden. Also wir fuhren in die Hamburger Innenstadt und klapperten dann die Läden ab nach Aufklebern. Mhm. Und das war uns ehrlich gesagt wurscht, was es für Aufkleber war, weil der Aufkleber an sich schon was
war. War der Jagderfolg.
Ja.
Ja.
Und ich hatte, mein absoluter Liebling war einer, den ich allerdings sowas ähnliches wie käuflich erworben hatte, weil ich ihn auf dem Dom erschossen hat.
Ah.
Ja, wenn man genügend häufig daneben traf, dann gab es Trostpreise und entweder gab es diese vollkommen sinnlosen Plastikblumen,
ja,
oder eben Aufkleber. Und mein Aufkleber, mein ganzer Stolz, klebte dann auf meiner Federtasche. In jeder Hinsicht sinnfrei für mich, denn darauf stand: Nicht hupen, Fahrer träumt vom HSV.
Der Federtasche, gut aufgehoben.
Absolut. Für jemanden, der noch sehr, sehr lange keine Fahrerlaubnis hat. Aber ja, das war uns wurscht, da war HSV und so, war irgendwie schon, war cool. Ja, ich bin immer noch beim Schnickschnack-Händler.
Schnickschnack-Händler und Klimbim. Klimbim-Berger, finde ich auch gut. Ich wollte noch kurz auf die Profession der Anwälte, die sich nämlich dann noch nicht entblödeten, zu sagen. Überdies formulierten die Advokaten der Weltfirma, könne die Parole als Aufforderung an die Autofahrer verstanden werden, vorsätzlich Unfälle mit einem Bums zu produzieren. Das steht hier so. Das steht hier einfach so. Auch das schädige natürlich der berühmten Automarke. Der 21 Seiten starke Klack-Abweisungsantrag von Harlekin-Anwalt Rolf Dittmar strapazierte im Wiesbadener Landgericht die Lachmuskeln der Juristen. Bums mal wieder sei, beteuert Dittmar, durchaus als ganz normal verkaufsfördernd zu verstehen, nämlich als Hinweis darauf, dass ein BMW, wie ja auch die Werbeprospekte der Münchner suggerierten, einen gehörigen Bums vertragen könne. So, auch was die sexuelle Assoziation betreffe, sei der Harlekin-Spruch zumindest hinsichtlich der Qualität der Liegesitze sehr wohl eine verkaufsfördernde Aussage. Im Übrigen sei die angesprochene Tätigkeit ein allgemein ausgeübter Volkssport. Das war das Niveau der rechtlichen Auseinandersetzung.
Ja, aber du hast es ja am Anfang schon gesagt und dass man darf darauf nicht einsteigen.
Einfach nicht machen. Hinnehmen, Wiesbadener Klimbim-Händler bringt Aufkleber draus, einfach sein lassen.
Es gibt dazu einen Fachausdruck. Kennst du den?
Nee.
Der heißt Streisand-Effekt.
Ah, okay, ja.
Barbara Streisand ist mal auf so etwas eingestiegen und das ist ihr überhaupt nicht bekommen.
War das nicht irgendwas mit
Also
einem chirurgischen Eingriff? Nee, irgendwas war das.
Wir werden das jetzt ermitteln.
Ja. So, ja. Da sind wir wieder aus der Wikipedia-Pause. Und zwar ist der Streisand-Effekt natürlich benannt nach Barbara Streisand, die einen Fotografen verklagte, und zwar auf Zahlung von 50 Millionen US-Dollar im Jahr 2003, weil der irgendwie 12.000 Luftaufnahmen von der Küste Kaliforniens gemacht habe. um die Küstenerosion zu dokumentieren. Und da sei ihr Haus zu sehen. Und nur deshalb kam dieses völlig unbekannte Foto in die öffentliche Aufmerksamkeit. Deswegen nennt man das Streisand-Effekt.
Ja, und das ist genau das Problem. Nämlich, dass Leute dann es nicht aushalten. Und dass sie es dann in Wirklichkeit immer verschlimmbessern.
Ja.
Gibt es zahlreiche Beispiele. Engholm mit der Titanic. Mhm. Und aber in Hamburg haben wir ja auch einen dazu.
Ja.
Ich sag nur, Andi, du bist eins Pimmel.
Oh ja. Das war? Das ist Hamburger Innensenator, ne?
Ja. Andi Grote.
Ja.
Hatte, ich weiß gar nicht mal, aber unter was für einem Post, aber irgendjemand hatte unter einem Post, bei dem es um Andi Grote ging, ich glaube, um seine etwas verunglückte Corona-Party. Und da hatte jemand drunter geschrieben, Andi, du bist eben dann die Zahl 1, du bist 1 Pimmel. Und er hat Strafantrag gestellt und seine untergebene Behörde war sehr hinterher und hat diesen Menschen mit einem großen Aufgebot erst ermittelt und anschließend wirklich eine Hausdurchsuchung dann bei ihm durchgeführt. Ja, was dazu führte, dass das in ganz Hamburg getaggt, gesprüht, plakatiert, sonst irgendwas wurde.
Aber hat das Robert Habeck nicht auch gerade durch? Hat, kam da nicht auch mit unverhältnismäßig großer Staatsgewalt irgendwelche Leute zu irgendwelchen nach Hause, die...
Also ich weiß, dass Robert Habeck sehr konsequent darin ist, Leute, die ihn im Netz beleidigen, zu verfolgen. Das machen aber relativ viele Grüne. Ist
auch in Ordnung.
Ja, absolut. Ja. Claudia Roth und weiß ich was.
Ja, aber die hat viel zu tun dann damit, wa?
Absolut.
Ich wollte noch kurz auflösen, wie dieser unfassbar gute Rechtsstreit ausgegangen ist.
Ja, bitte.
Ich weiß es nicht, weil wir nur die erste Instanz hier haben. Er hat verloren.
Überraschend. Ja.
Herr Klimbim-Händler hat natürlich verloren. Gut, also kann man drauf kommen.
Was ist denn nun ein Klimbim-Händler, ein Schnickschnack-Händler?
Ja, ich würde sagen, das ist so ein Lebenskünstler.
Nein.
Der hat so Gedöns.
Ja, Gedöns. Nein, das ist so einer wie Nanunana oder wie hieß, weißt du, was ich meine? Depot ist zu viel.
Ja, Teddy. Ein Euroshop.
Ja, aber es gibt ja so Läden, wo du hingehst, wenn du sagst, scheiße, heute ist Schrottwichteln, ich brauche was.
Ja. Ja, das kann sein. Sowas. Habe ich jetzt nicht weiter nachvollzogen.
Thieves und Co., solche Läden.
Ja, aber er hat dann Berufung eingelegt und hofft beim Oberlandesgericht humorvollere Richter zu finden. Und er ist ja quick on his feet.
Yeah.
Nächste Woche schon soll ein neuer BMW-Aufkleber auf dem Markt sein.
Natürlich.
Berger macht weiter.
Mm.
Sehr gut, oder?
Ja, aber solche Dinge laufen dann nicht mehr so.
Nee, das funktioniert
nicht. Aber bei Aufklebern, also ich habe, kennst du den Aufkleber nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
Ja, stand doch mal groß in Hamburg, wenn du reinfuhrst, über die Elbbrücken.
Ist das so?
Ja. Ganz groß an dieser einen Hauswand, weißt du, wo da rechte Hand.
Ja. Ja, die hatten ja auch mal, wir können alles außer Hochdeutsch. Das fand ich lustig. Aber dieser Nett hier, der ist auch ganz schön.
Ja.
Und den bekam ich von einem meiner Kinder, eine Variante dazu. Nett hier, aber waren sie schon mal im Volksparkstadion. Ja. Und den, das gebe ich offen zu, den hatte ich in meinem Handgepäck, als ich vor nicht allzu langer Zeit nach Kambodscha in ein Projekt flog, also ich besuchte ein Projekt, das ich früher mal betreut habe und habe diesen Aufkleber in einem Dorf ohne Strom und Internet und so weiter aufgeklebt, weil ich das ganz schön finde und weil mir immer die Idee dann so ein bisschen kam, dass Menschen dran vorbeigehen und das merkwürdig finden. Und vor kurzem war ich unterwegs. Und im schönen St. Peter-Ording. Und in diesem schönen St. Peter-Ording, von dem...
Spiesbarsbo.
Ja, die Morgenpost neulich titelte, der überschätzteste Ort Deutschlands. Ich habe den Artikel anschließend nicht weitergelesen, weil ich mir dachte, nö.
Das war etwas mit der Erwartungshaltung, ne?
Ich habe da in meiner frühen Jugend lustige Wochenenden verbracht.
Ja.
Also insofern... auf jeden Fall fand ich dort in loser Reihenfolge. Nett hier, aber waren Sie schon mal im Dreisamstadion? Okay, das ist jetzt auf dem
Nein,
Niveau.
War ich nicht?
Ja, war ich schon, aber nicht in der Schau ins Land Arena. Nee, so heißt sie nicht. So sollte sie aber heißen. Denn man kann da so schön ins Land schauen.
Europapark ist das
jetzt. Ja, Europapark, da war ich noch nicht. Okay. Das alte Dreisamstadion war schön, genau deswegen, weil man da...
abschüssig, ne?
Ja, aber vor allem konnte man herrlich in den Schwarzwald gucken.
Wie schön.
Ich lese vor, was St. Peter-Ording, das heißt die Laternenpfähle, mir zu bieten hat.
Ja.
Nett hier, aber waren Sie schon mal in Rellingen?
Leider ja.
Ja, ich befürchte auch, aber ich habe keine Erinnerung. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Överich?
Oh, nee.
Kann ich.
Tut mir leid.
So, naja, und dann war es irgendwie klar, dass es davon viele gibt. So, das ist im Nachhinein, muss ich auch sagen, wenn es davon viele gibt, dann ist das vielleicht gar nicht so originell, was ich da in Kambodscha...
Ich finde, mit Kambodscha kann man das schon machen. Weil es ist ja so, wie wenn du auf der Harbour Bridge stehst und guckst auf die Oper von Sydney und dann sagst du, nett hier, aber waren sie schon mal, weiß ich nicht, auf dem Oktoberfest. Nee, oder irgendwo ein Dorffest.
Ja.
Kann man sagen, finde ich witzig. Aber weil das einfach in Bezug auf die Realität ganz interessant ist. Weil du siehst, das ist eins der krassesten Gebäude der Welt und dann heißt es da wahnsinnig auch schon mal in Castrop Rauxel. Dann sagt man, ja, das geht.
Ja, wobei ich...
Bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, also man hat...
Ich finde Kambodscha und HSV funktioniert.
Ja.
Der Volkspark.
Ja, also ich bin da jetzt nicht mehr so sicher. Zum einen...
Ich baue dir doch die Brücke.
Ja, das ist sehr lieb von dir. Aber ich erinnere mich eben auch, dass ich einen, wie soll ich sagen, nicht nur fühlbaren, sondern auch sichtbaren Puls hatte, als ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in Südamerika ein St. Pauli-Aufkleber erblickte. Und da dachte ich mir, jetzt ist echt Schluss, Freunde. Und es hatte nicht nur mit der Tatsache, dass jemand überhaupt geklebt. Egal.
Ich habe mal in Wien, im Juridikum, da auf dem Studentenwettbewerb, habe ich im obersten Stock, habe ich wirklich mit Hochschmerz, es geht ja immer darum, wie hoch man kommt, ne? Dass da keine Ahnung, habe ich mal einen Schalke-Aufkleber hingeklebt. Mhm. Der war 3 Jahre später auch noch da. Ich glaube, ich müsste mal wieder hin. Ist jetzt auch schon ewig lange her. Herrgott. Hab das einmal gemacht, nur da. Ich habe einmal
natürlich. Natürlich.
Hey.
Ganz anders, und damit will ich dann auch diese kleine schreckliche Geschichte. Ich hatte es nur gerade zufällig auf meinem Handy. Ich habe es nämlich alles fotografiert.
Ja.
Deswegen. Also das ist nicht, dass es sauber vorbereitet ist, sondern ich habe es zufällig fotografiert, weil ich es da noch ganz lustig fand, bis ich dann feststellte, augenscheinlich macht das jeder, denn, und jetzt kommt der Abschluss, und dann dachte ich mir, jetzt ist gut.
Okay.
Nett hier, aber waren Sie schon mal beim Eisenbühler Sommerfest?
Gute Gott. Ja.
Und jetzt ist Schluss. Also.
Ist durchgespielt, ja, meinst du?
Ja. Und ich sag's, wie es ist. Ich kann kein Khmer, aber Entschuldigung, Kambodscha.
Ja, Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus.
Was soll denn noch passieren in dem Land?
Susudai kann ich noch sagen.
Was ist das?
Das heißt Hallo.
Ach so, sehr gut. Was hat Fabian Ernst mit Dimitrios Gramotzes gemeinsam?
Auch Rumpelfüßler. Hm?
Am 98, 99 beim HSV gespielt.
Und Gramotzes war ganz, okay. Fabian Ernst stimmt ja auch, ja. Aber Gramotzes war dann ja später auch Trainer und hat immer gesagt, HSV ist...
Schalke-Trainer.
Ja,
und, kurz.
Aber hat gesagt, HSV, mein Club. Hm. Einer von denen, die wirklich die Raute auf der Innenseite des Herzens tätowiert haben.
So wie Markus Babbel, nur anders.
Genau.
Ja, dazu muss man ja sagen, jetzt für den unwissenden Anhörenden, Markus Babbel hat sich jeden Verein, bei dem er jemals war, tätowiert.
Das ist wahr, und alle anderen Vereine, große Empfehlung, trägt er jeden Freitag in seinem Music Friday.
Ja, das ist das. Weißt du, wer noch in der Mannschaft war, 98, 99? Ich möchte nur noch 3 rausgreifen.
Ja, sehr gern.
Einmal Thomas Doll.
Ja.
Anthony Yeboah.
Ja.
Und Harald Spörl, den ich vorhin schon hatte.
Lumpi.
Lumpi.
Lumpi, ein ganz großer.
Nee, so groß war der gar nicht.
Das stimmt. Und genau wie Thomas Doll aus der DDR gekommen.
Das Thomas, sieht man an der Frisur.
Thomas Doll hat mal den HSV gerettet, indem er ihn verlassen hat. Wir waren gerade etwas klamm.
Oh.
Und ein italienischer Verein.
Wer denn?
Puh. Was ist der hin? Puh. Das Warte, gucken das wir jetzt hier. Nach. Da steht bestimmt auch die Summe.
Weil Thomas Doll habe ich nie verstanden, dass der so gehypt ist, weil ich den nicht wahrgenommen habe. Also 98, mir ist der nicht aufgefallen. Da war er aber auch schon 33.
Ja. Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja. So. Geboren in Malchin.
Mhm.
Und ging dann vom Hamburger Sportverein für 7,5 Millionen Euro zu Lazio Rom.
Siehst du? Und für 7 Millionen konnte man damals noch einen Verein retten.
Ich habe noch was im Spiegel gefunden. Darf ich dir das auch vorlesen?
Sehr gern.
Ist ein bisschen schwer vorzutragen, weil es so viele Ebenen hat. Ich versuche es aber mal. Auch wieder 40 Jahre, 1984. Ich kam dann darauf. Das ist tatsächlich auch wieder ein großartiger Zufall. Es gibt nämlich ein Interview mit Bayerns damaligen Präsidenten Willi O. Hoffmann. Mhm. Offenbar ein großer, schlauer Denker und Philosoph. Und vielleicht machen wir das erstmal mit der Ablösesumme. Wir sind jetzt natürlich 1984 und 1984 wechselte der beste Spieler vor der Saison nach Italien. Wer könnte das gewesen sein?
84? Mhm. Hans-Peter Briegel.
Nee.
Na?
Noch besser. Kalle Rummenigge.
Ach, wollte ich gerade sagen, zu Inter Mailand.
Genau. Für eine Kiste Sprotten.
Ja.
So.
84 schon?
84, ja. Für 10 Millionen Mack. Da geht es gerade drum. Rummeniges Weggang würde sich jetzt nicht zu verkraften erweisen, sagte Uli Hoeneß vor der Saison. So, das ist jetzt der Einstieg des Spiegel in dieses Thema. Sie können sich immerhin damit trösten, das größte Geschäft der Vereinsgeschichte gemacht zu haben. Hoffmann? Ja und nein. Die 10 Millionen Mark müssen wir in diesem Jahr voll versteuern. Obwohl Inter Mailand uns den Betrag in 3 Raten überweist. Da die Profiklubs im Gegensatz zu den Unternehmen der freien Wirtschaft ihre Veräußerungsgewinne nicht nach 6b abschreiben dürfen, hätte es uns auch nichts genützt, wenn wir die 10 Millionen Mark komplett in neue Spieler reinvestiert hätten. So ein Satz, so ein Interviewinhalt heute,
ja,
würde mich wirklich mal freuen.
Ja, aber der wäre tot. Die Kurve würde den, da würden Banner und weiß ich was, Tennisbälle, der wäre so tot.
Ja, ja. So, das nächste, was er sagt, der Spiegel dann wieder. Lothar Matthäus hat den FC Bayern 2,132 Millionen Mark Ablöse plus Mehrwertsteuer gekostet. In welchem Zeitraum ist der Betrag abschreibbar? Das ist die Frage des Spiegel. Steuerrechtliche Frage. Herr Hoffmann, bei Profis, die während ihres Engagements zwischen 22 und 29 Jahre alt sind, was auf Matthäus zutrifft, nur zu einem Siebtel pro Jahr. Wir erwarten, dass diese Praxis geändert und auch den Profiklubs eine Abschreibung nach 6b ermöglicht wird. Schließlich sind die Spieler unsere Produktionsmittel.
Das ist natürlich echt super modern und das ist sehr klar heraus. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das zweite Randthema war und er da natürlich auch rausgeben konnte oder ob der insgesamt so drauf war.
Ich vermute, dass der so drauf war. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber jetzt geht's noch ein. Also jetzt die Gesamtschau ist interessant,
ja,
weil als nächstes geht es also vielleicht als nächstes nicht, aber geht es auch um die Schiedsrichter. Geht es um einen sogenannten Walter Eschweiler, den man mal
die rheinische Diva
YouTuben kann.
Der Salto von Walter Eschweiler.
Genau, ja. Und jetzt sagt Hoffmann im Prinzip, die Schiedsrichter sind zu schlecht. Und der Spiegel sagt dann, das hört sich gut an, weil wir wollen sie solches Musterexemplar an Schiedsrichter auftreiben. Die meisten Schiedsrichter verstehen sich doch als Polizisten, die für Zucht und Ordnung zu sorgen haben und denen das hohe Amt, wenn schon nicht vom lieben Gott, so doch zumindest vom DFB-Präsidenten persönlich angetragen worden ist. Bisschen spitz der Spiegel an der Stelle. Mhm. Und da sagt Hoffmann, die Profiliga müsste die Schiedsrichter ausbilden und bezahlen. 5.000 Mark Gage pro Spiel würden einen völlig anderen Interessentenkreis schaffen. Und das Thema Profischiedsrichter,
ja,
wir haben es jetzt, ja, es gibt ja Profischiedsrichter, aber die haben immer noch häufig einen Beruf daneben.
Ja, das auch, weil die relativ früh natürlich aufhören. Aber klar, der nimmt hier eine F84, der nimmt eine ganze Menge Entwicklung vorweg, ne?
Und er beschwert sich, dass Walter Eschweiler mit 48 Jahren vom DFB in Pension geschickt worden
war. 48?
48. Ja, das ist, glaube ich, heute immer noch die Regel.
Na, viel früher, glaube ich.
Nee, Manuel Gräf ist, glaube ich, auch mit 48.
War das so?
Ich glaube, ja. Und er sagt, es ist verfrüht, dass die Bundesliga hat mit ihm eine Attraktion verloren.
Ja.
Gut, so.
Ja, Eschweiler, Ahlfeld, so, das waren schon aber auch große Namen.
Ja. Ja, gut, Ahlfeld ist ja bekannt geworden durch nicht sportliche Leistungen.
Ich fand das sehr sportlich.
Ja, gut. Körperlichen Leistungen war das.
Das ist, ich las ein Interview mit ihm, dass er sagt, in und um Bremen ist es immer noch so, dass wenn man einen Ahlfelder bestellt, dann kriegt man ein Bier und ein Korn. Und er erzählte die Geschichte nicht mit ich bekenne, sondern.
So ist es. Ich bin stolz drauf.
Fand er ganz gut, ja.
Sehr gut. Philosophisch noch ganz kurz und dann komme ich zum eigentlichen Thema, was ich spannend finde.
Okay.
geht es darum, dass der Verlust von Karl-Heinz Rummenigge ja durchaus auch zu schwierigerem Fußball führe und dass so ein Trainerwechsel und wie der sich überhaupt so verhält. Mhm. Dann sagt Herr Hoffmann, mit Rummeniges Weggang hat dieser Bonus bei den Fans nichts zu tun, sondern mit dem vor gut einem Jahr vollzogenen Trainerwechsel zwischen Czernay und, weißt du es? Bayern-Trainer?
Udo Lattek.
Richtig.
Und der Czernay, richtig.
Der Czernay, genau, hat die Mannschaft teilweise brillant gespielt. Fußball wie Kammermusik.
Uha.
Merkst auch schon mal ein anderes Niveau, ne? Doch das Fußballpublikum ist ein wagnerisches Publikum, das nach Macht und Kampf und Gefühlen dürstet. Dafür steht Lattek. Und das kommt bei den Leuten gut an. Die von ihm propagierte Spielweise ist weniger subtil als zu Czernays Zeiten, doch in jedem Fall volksnäher.
Oh, da war der, aber...
Ist gut, ne?
Ja, ich überlege gerade, wie der Spiegelredakteur aus dem Interview gegangen ist.
Ja, irgendwie...
Oder so, yeah.
Ja.
Den haben sie erstmal hingeschickt, Interviewmann, so einen Präsidenten, und dann gesagt, ja... Wobei, es ist echt was anderes. Ne? Heute würde der einem erzählen mit 3-4-3 und hängende Spitze und muss man in die Box schippen und irgend so ein Scheiß.
Kippner Sechser, ja, ja.
So.
Ja. Aber jetzt kommt es eigentlich, was ich wirklich überlegenswert finde. So gerade Diskussionen, so Traditionsvereine und das Plastiko, ne? Und so weiter. Also diese.
Ich bin Gefangener eines Traditionsvereins.
Ich ja auch. Du aber noch anders und qua Herkunft. Ich bin ja,
ja.
Frei gewähltes Schicksal. Und zwar. Sagt der junge Mann, dass der Fußball zu schlecht sei, weil es so viele Profis gibt. Und er schlägt etwas vor, wir haben zu viele Vereine und zu viele Profis. Eine Existenzgrundlage auf dieser breiten Basis ist angesichts expandierender Kosten und eines Zuschaueraufkommens von rund 6 Millionen im Jahr nicht mehr gegeben. Spiegel, wie viele Profiklubs kann der deutsche Fußball verkraften? Hoffmann, 14. Spiegel, sie meint 14 in der ersten und 14 in der zweiten Liga. Gar nicht gescriptet. Hoffmann, nein. Ich meine 14 insgesamt, zusammengefasst in einer Liga, die nach dem Modell der National Football League, Entschuldigung, in den USA funktioniert. Absteige gibt es dann bei uns nicht mehr. Die 8 bestplatzierten Clubs ermitteln am Saisonende in Playoff-Runden den Meister.
Ja, also, das ist, ich darf das nicht sagen, aber es ist so, der Mann hat recht. Leider. Das sage ich seit Ewigkeiten und nicht erst seitdem der Hamburger Sportverein das Unterhaus der Liga bereichert. Ich glaube ernsthaft, das ist, weil es gerechter ist, wenn du dir eine Liga, die eine Zugehörigkeit erwirbst und du hast anschließend eine gerechte Verteilung der Einnahmen. Die bei der NFL ist es ja so, der schlechteste Club, also schlechteste Franchise, hat das Erstzugriffsrecht und du hast ein Salary Gap und weiß ich was. Also du hast eine Ausgeglichenheit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, weil die vollkommen zu Recht sagen, nur so kriegen wir ein dauerhaft attraktives Produkt und das Produkt heißt NFL.
Ja.
So, und was haben wir? Wir haben auf gar keinen Fall 5 oder 50 plus 1 und auf gar keinen Fall mehr. Und wir haben Heidenheim in der Euroleague. Elversberg tobt durch die zweite Liga. Jetzt kann man und muss man sagen, ja, Schalke, HSV, Hertha, ihr habt doch, macht doch was draus. Aber wir kriegen natürlich dauerhaft ein Ungleichgewicht. Wenn ich sehe, wie die Fernsehgelder gerade wieder an die Bayern fließen und wie in der Champions League bezahlt wird. Ich rede mich dann rage, aber der Mann hat recht. Das ist unser Getue mit diesem EV-Gedanken passt einfach nicht zu einer Ablösesumme von 100 Millionen.
Das ist es eher. Ob das jetzt so sein muss, wie er sagt, oder nicht, was unterschiedliche Herangehensweisen an Sport ist, wüsste ich jetzt gar nicht, aber er sagt im weiteren Verlauf noch, dass wenn wir das Niveau heben, und das ist so ein Super League-Gedanke, ist der Unterhaltungswert automatisch höher und es gucken nun mal mehr Leute zu und alle können damit mehr Geld verdienen. Das heißt, der Kosmos wird dadurch größer, weil mehr Leute sich dafür interessieren. Und dann kann in diesem Kosmos noch mehr entstehen. Also er sortiert hier die Reihenfolge um. Dass Vereine wie Hertha BSC, Köln, Fortuna Düsseldorf, Schalke HSV, wer ist noch in der zweiten Liga, Kaiserslautern, dass die es aufgrund ihrer Struktur nicht geschafft haben, mit der modernen Art Entertainment zu bereiten. Und das ist der Punkt. Ist ja eigentlich das Drama. Dass man sagt, ja, Tradition, und wir haben wir immer schon so gemacht und hier ist das alte Vereinsheim. Das hat aber nichts, dann verweigert man, finde ich, sich ein bisschen der Realität zu sagen, Fußball ist ein Entertainment-Produkt. Und das macht die NFL anders. Wie gesagt, wir sind sowas von Entertainment. Wir schreiben es sogar drauf und sagen hier, samstags wieder Vollgas, sonntags wieder Vollgas und wir machen die größte Show der Welt am Super Bowl. Wir sind eine Showveranstaltung.
Ja, das will ich natürlich nicht. Ich habe mir mal NFL-Spiele auch live im Stadion angeguckt. Da findet Sport nur am Rande statt. So, ja. Das ist viel Tüdelütung warum. Und mir geht es auch nicht darum, ich finde sein Argument nicht stichhaltig zu sagen, dann wird das Niveau besser und dann gucken mehr Leute zu, weil das voraussetzt, dass die Leute das ernsthaft unterscheiden können. Das ist ja das Schöne am Fußball, wenn zwei gleich scheiße sind, ist es trotzdem spannend. Ja, also anders als beim Football oder zum Beispiel beim Volleyball. Wenn der einer es nicht kann, dann sieht das Spiel halt schlecht aus. Aber mir geht es um Chancengleichheit. Ich meine, du gehst ins Stadion, weil du nicht weißt, wie das Spiel ausgeht.
Das tue ich.
Ja.
Ich weiß es wirklich nicht bei Schalke.
Ja, das stimmt. Aber wenn du...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Man ist Bayern-Fan, weil man weiß, wie das Spiel ausgeht. Und ist wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht so passiert. Wenn die mal verlieren, das kann schon mal an einem Wochenende passieren, dann ist richtig Alarm, weil die verloren haben. So ein Quatsch. Weil es eben nicht mehr Chancengleichheit ist. Die müssen gewinnen.
Ist das in München nicht... Ich kenne ja die Fanszene nicht, aber die wirken aber eigentlich relativ organisch gewachsen. Da würde ich eher nach England gucken und sagen, Manchester City oder Liverpool oder sowas, das ist ja ein Eventpublikum, die kommen ja von irgendwo und bezahlen irres Geld und sagen, ich bin einmal im Stadion, ich bin ja kein Fan, ich habe mir ein Trikot gekauft und sitze ich da.
Aber das, also bei den Bayern, mir ging es nicht um die Fans im Stadion, bis auf diese Schickerie und sonst irgendwas, würde ich ja immer. Ich weiß, das ist despektierlich, aber wenn bei uns in der Familie ist so, also wenn jemand sagt, er ist Bayern-Fan, dann lautet die Antwort, aha, interessiert sich also nicht für Fußball. Das ist...
Genau, aber es mag vor Ort anders sein. Also die Leute, die in der Kurve stehen, glaube ich schon, dass das da relativ gewachsen ist.
Ja, wobei, also ich war auch schon mal in München im Stadion, auch bei Spielen, bei denen es um einiges ging. Ich erinnere mich an ein wunderbares Spiel, als der Hamburger Sportverein dort obsiegte und die Bayern aus der Champions League, aus den Champions League Plätzen rauspurzelt. Das war ganz nett. Und da war Ruhe. Also dieses Stadion ist einfach, also nimm Dortmund, selbst Hertha, also in Hertha ist, bei Hertha ist echt die Hölle los. Also dafür, dass dieses Stadion maximal ungeeignet ist für Fußballfahren.
Für Sport.
diese irre große Tatanbahn, die sie aus historischen Gründen nicht wegreißen dürfen. So.
Weil Usain Bolt der Weltrekord gelaufen ist. Meinst du, ne?
Jesse Owens.
Ja, der auch.
Jesse Owens, 36. Nein, aber es gibt ja nun Stadien, ich empfehle ja immer Bochum, kleines Stadion, aber wirklich unfassbar was los.
Ja.
Aber München ist klein, sehr klein zu kriegen.
Ja, ich finde es einfach nur so erfrischend, dass hier ein Funktionär sagt, was ist. Also das, was Aki Watzke sein Leben lang nicht geschafft hat, ehrlich zu sein, schafft der hier in einem Interview. Das möchte ich einfach nur mal...
Aki Watzke ist Steine und Beine.
Also,
ja, 40 Jahre und der Mann ist top aktuell.
Er sagt zum Beispiel irgendwas mit Vereinsstruktur. Dann geht es um Vereinsstruktur und dann hätte Uli Hoeneß gesagt. Also ich habe Uli Hoeneß schon gesagt, wenn die Vereine in Aktiengesellschaften umgewandelt werden, muss der FC Bayern der Erste sein, der mit Aktien auf den Markt kommt. Spiegel, Bundesligaspitze, dazu die 10 Millionen Mark aus dem Rummenigge-Transfer. Das scheint den Redakteur wirklich zu um die 10 Millionen im Rücken. Bayern-Aktien wären wohl heute schon ein Renner. Hoffmann sagt dann zu, das finde ich total spannend, sie werden mit Sicherheit eine gute Kapitalanlage. Unsere jungen Spieler, Aumann, Pflüger, Matti, Kögel, Matthäus, Michael Rummenigge, vielleicht auch Wohlfahrt, werden über kurz oder lang zum Stamm der Nationalelf zählen. Ich bin sicher, der FC Bayern steht wieder wie 1965 zu den Zeiten von Meyer, Müller, Beckenbauer vor einer großen Ära.
Ja. Sag noch mal den Namen.
Aumann.
Ja, Raimund Aumann ist
Torwart?
Ja, Torwart, aber ist nie ein Nationaltorwart geworden, glaube ich nicht. Hansi Flügler, ja.
Kann sein.
Ja.
Matti?
Nee.
Kögel?
Regal Kögel.
Matthäus sagt mir nix.
Regal Kögel.
Ja, nee, auch nicht.
Ist berühmt geworden.
Ja?
Ja. Ist nach Stuttgart gewechselt. Oh Gott, ich erzähle die Geschichte falsch. Ist mir egal, ich erzähle sie trotzdem, weil sie schön ist. Ist nach Stuttgart gewechselt und wurde gefragt, ob er Spätzle mag. Und er gesagt? Weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel.
Gut. Auch kein Nationalspieler offenbar. Ja, Lothar Matthäus und Michael Rummenigge. Ich glaube, beides Nationalspieler geworden.
Ja, Michael Rummenigge hatte dann seine große Zeit bei Dortmund, glaube ich, ne?
Ja, und Wohlfahrt, auch Torwart, oder?
100 Wohlfahrt, nee. Nee.
Irgendwo Wohlfahrt gab es, auch in Stuttgart gab es mal einen Wohlfahrt.
Boah, das gucken wir jetzt sofort nach, wo der, was aus Ronald Wohlfahrt geworden ist. Es nützt ja nichts, dass wir alle dumm sterben.
Nee, das nützt wirklich nichts.
Roland Wohlfahrt aus Bocholt. Hat seine Karriere auch beim ersten FC Bocholt 2000 ausklingen lassen. 254 Spiele für die Bayern. Naja, zwei Spiele für Deutschland. Aber ich sag's dann noch, also zwei Spiele.
Ja, reicht ja. Ja. Ich finde einfach nur die Herangehensweise so ehrlich zu sagen, wir haben das, wir investieren in Spieler, damit die irgendwann so.
Die werden heute ganz genauso reden.
Ja, natürlich.
Allerdings nicht mehr in ein Spiegelmikrofon. Und die Aktiengeschichte ist ja nun verschiedentlich bös in die Hose gegangen.
Ja. Aber ich finde das, fand das gut.
Und Aktie. Gott, da gab es doch noch diesen Anschlag, erinnerst du dich?
Ja.
Der Typ, der den Bus in die Luft springen wollte, damit die Dortmund-Aktie
sinkt. Genau, Leerverkäufe gemacht.
Ja.
Um 300.000 Euro zu verdienen oder so. Wo man auch sagt, für 300.000 ist ganz schöner Aufwand.
Unfassbare Geschichte.
Ja, das war ein Champions-League-Spiel gegen Monaco.
Aber lass uns das bitte nicht vertiefen. Ich habe schon Sorge, dass wir zu einem, und wir müssen bei der ersten Folge aufpassen, ich habe Sorge, dass wir zu einem Fußball-Podcast werden.
Nein.
Aber wir wollen auf gar keinen Fall zu einem True-Crime-Podcast werden, noch obwohl weniger. Das total, total angesagt ist. Im Durchzapfen.
Ist das ein Trend?
Ich glaube, ja. Sogar ein Hype. Ja. Im Durchzapfen auf meiner Fernbedienung hatte ich, oh Gott, jetzt oute ich mich auch noch, zu welcher Uhrzeit ich mal ferngesehen habe, gibt es eine Sendung.
Arabella.
Nein, die gibt's nicht mehr, leider.
Geißen.
Nee, Brisant oder irgendwie so etwas, auf so ein scheiß Boulevardteil. Ich wartete auf irgendwas. Egal.
Ja, ja.
Auf jeden Fall stellte ich fest, dass sie am Ende als Abbinder jetzt auch so eine True-Crime-Geschichte machen, weil das so dermaßen an ist, dass das selbst in einem Boulevardmagazin nicht mehr fehlen darf.
Ja, History-Podcasts haben ja jetzt auch die Tendenz, True-Crime-History-Podcasts. Ist doch nicht, na gut. Also 2017 war der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund in Anfahrt auf das Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen die AS Monaco. 14 Jahre hat der Magger gekriegt. Der hat irgendwie ganz fiese Bomben gebaut. Ganz fiese Dinger.
Ja, ja. Aber,
und so. Marc Bartra irgendwie verletzt und da hätten auch durchaus Leute hops gehen können. Ja. Wir wollen kein Fußball-Podcast sein, aber wir werden uns über Fußball möglicherweise das eine oder andere Mal unterhalten.
Es bricht aus uns heraus.
Na gut, es ist halt Realität, ja?
Ja.
Es ist halt etwas, was da ist.
Ich hatte noch etwas vorbereitet.
Bitte.
Und das erzähle ich dir jetzt nicht.
Ach gut.
Erstens, True Love Can Wait.
Oh.
Und zweitens, es wäre wieder ein Fußballthema. Und drittens, wir sind schon bei über einer Stunde.
Gar nicht.
Wir hatten uns vorher überlegt, was wir machen. Und wir hatten gesagt, weiß nicht, ob das ein Laber-Podcast ist. Jetzt doch.
Ja. Aber vielleicht hat man ja was gelernt, was mitgenommen, was Anregendes.
Oder wir haben Menschen auf die Idee gebracht, den nächsten Hype loszutreten.
Ja, aber kann man mir das bitte rechtzeitig sagen, dass ich das mitkriege? So ein halbes Jahr vorher, bevor es losgeht.
Pass auf, nur für dich, Mikros aus. Bitcoin.
Oh, ja. Ich google mal.
Ja, google mal, steig da ein, das läuft. Ja, wollen wir es für heute haben?
Ja.
Okay.
Oh, haben wir es für heute gehabt?
Dann sage ich tschüss, Paul.
Tschüss.
Und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.